Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ja, ein herzliches Willkommen beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Heute ist Dienstag und das Klinikenradio ist für Sie live von 18 bis 20 Uhr auf Sendung. Immer dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr sind wir hier im Sendestudio im Krankenhaus in Bietigheim und möchten Sie gern mit Interessantem unterhalten. Heute haben wir uns überlegt, laden wir mal wieder einen Gast ein. Und wir dürfen heute Abend Karin, Moment, meine Brille Vollert, Entschuldigung, Frau Vollert, dürfen wir Karin Vollert begrüßen. Wir freuen uns sehr, weil in der Vorrecherche habe ich gesehen, dass mir eine sehr interessante Frau gegenüber sitzt. Und wenn Sie einverstanden sind, dann möchte ich Sie heute Abend gern erforschen. Und ich habe mir erlaubt, Sie in drei Kategorien einzuteilen. Einmal den Mensch Karin, dann Karin als Kunstmalerin und dann Karin als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Herzlich willkommen erstmal, Frau Vollert.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Frau Vollert, selten hatten wir einen Gast gehabt, der so präzise seine Musiktitel uns aufgelistet hat und seine Wünsche. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil das ist für mich so ein bisschen ein Zeichen, dass jemand ziemlich genau weiß, was er möchte.
Ja, ich denke, ich weiß genau, was ich will. Ich weiß, wo ich hin will. Ich habe Ziele.
Wie haben Sie die Musikwünsche sich ausgesucht? War das ein Gemütszustand? Also Sie sind inhaltlich, sind Sie aussagekräftig? Sie sind sehr melodiv, also Sie sind sehr ansprechend, Sie sind ruhig. War das ein Gemütszustand, der Sie diese Titel hat aussuchen lassen? Oder war das eine Erinnerung? Oder wie sind Sie auf die Titel gekommen?
Ja, ganz anders. Das ist die sind entstanden über viele Jahre hinweg. Immer wenn ich Radio gehört habe oder sonst wo mich ein Titel bewegt hat, habe ich mir den aufgeschrieben und habe dann so eine lange Liste bekommen.
Das ist toll. Das ist toll. Ja, wir haben schon angefangen mit zwei Titeln. Wir sind heute auch bei der Technik stark vertreten. Bettina, Ingrid und jetzt ein neuer Kollege, der Name nochmal von der Marcel, die sind heute da, also und für die Technik zuständig. Und wie gesagt, die werden Ihnen diese tollen Titel dann heute vorspielen. Ja, Bettina, dann bevor wir also Frau Karin Vollert erforschen, wenn ich das so sagen darf, hören wir nochmal zwei Titel von Ihrer Wunschliste. Ja, hier ist das Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Heute mit unserem Gast Karin Vollert. Wie ich vorher schon gesagt habe, eine für mich sehr interessante Frau, wie ich in der Vorbereitung festgestellt habe. Und ich habe mit ihr vereinbart, dass ich sie jetzt als erstes mal erforschen möchte. Frau Vollert, Sie sind auf so vielen Bereichen oder in so vielen Bereichen unterwegs, dass ich Sie gern fragen möchte, wie würden Sie Ihre Lebenslinie beschreiben? Geradlinig, kurvig, im Zickzack? Sie kommen ja eigentlich aus einem sehr nüchternen Beruf, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob Sie da die Ausbildung gemacht haben als Ingenieurin, wenn ich das richtig...
Ja, also mein Leben verläuft schon etwas im Zickzack. Also das kann ich so bestätigen, obwohl ich schon recht geradlinig bin. Oft geht es dann in die Richtung nicht weiter und dann überlege ich mir, wie geht es denn weiter? Und wenn es geradeaus nicht geht, dann geht es vielleicht so. Ja.
Also ich fand es sehr interessant in der Vorbereitung, dass von Ihrem Ausbildungsberuf her, wenn ich das so sagen darf, Sie was ganz Nüchternes erlernt haben, für mich nüchtern, ist für mich ein nüchterner Beruf, der sich aber dann in ihren Arbeiten jetzt im Späteren dann für mich wiederfindet, wie sie zum Beispiel in Fotografien oder so, sehr zielstrebig, sehr gerade, ja. Wie sind Sie eigentlich, oder wie kann man den Bogen schwingen? Wie kamen Sie dazu, überhaupt Ingenieurin zu werden?
Ja, also ich habe mit Freude gerechnet. Also Mathematik, das ist so, war meine Leidenschaft. Und das habe ich in der Schule vielleicht noch nicht so ganz entdeckt, aber übers technische Zeichnen, also war alles so technisch und klar. Und ich bin ein strukturierter Mensch und Mathematik, das ist logisch. Und in die Richtung bin ich dann gegangen.
Und in welchem Bereich, im Ingenieurbereich, in welche Richtung sind Sie da tätig gewesen? Also für den Bau oder für...
Also das Studium ist Feinwerktechnik, so hieß es damals. Heute nennt man es Mechatronik. Das ist recht umfassend. Also es deckt viele Bereiche ab, von der Konstruktion über Kunststofftechnik, Messtechnik, was alles noch. Und da ich damals vom technischen Zeichnen kam, hat sich das angeboten. Also als Alternative zum Maschinenbau, das war mir mehr zu konstruktiv. Ich wollte an und für sich nicht in die Konstruktion. Und da hat sich Feinwerktechnik angeboten. Da war auch noch ein bisschen Informatik mit drin. Also so, wie könnte man sich vorstellen, wie so eine Nähmaschine, die Elektronik drin hat, die Mechanik drin hat und ein Kunststoffgehäuse. Also so alles.
Und das haben Sie dann gelebt bei SEL in Weilimdorf?
Ja, war dann Alcatel.
Okay, und waren Sie da sehr fixiert auf Ihren Beruf oder haben Sie dann schon ein Hobby nebenbei gehabt oder haben Sie schon, sind Sie schon zweigleisig gefahren oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich versuche gerade die Kurve zu schlagen zu Ihrer Malerei, ja, oder zu Ihrer neuen Tätigkeit der Psychotherapie?
Ja, also ich habe einen Ausgleich gesucht zur Denkarbeit, zum Technischen und bin durch die Malerei aber wieder in eine Technik reingekommen.
Genau.
Ja, also...
War das schon, als Sie bei Alcatel waren, war da schon der Wunsch da oder war da schon früher da oder war da schon immer berufsbegleitend mit dabei?
Nee, war
waren
nicht,
Sie schon immer kreativ in der Richtung?
Ich weiß gar nicht mehr, wie ist denn das? Ich habe gemalt, so Feierabend, und dann war mir es aber nicht gut genug, dann wollte ich mich da mal ein bisschen ausbilden und da mehr und habe ganz gezielt nach Normalschule gesucht und habe dann auch eine gefunden in Kornwestheim, das war die Akademie Ageten und das war so eine alternative Kunstakademie. Die Frau Ageten, die hat zu einer Zeit, als man abstrakt gemalt hat, hat die auch realistisches Malen im Altmeisterstil unterrichtet.
Ja, ich finde es also, wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, sehr interessant und ich habe mir erlaubt, Sie eigentlich ein bisschen dreizuteilen, weil der Bereich der Kunstmalerin für mich so ein schwerer Bogen bringt zur Ingenieurin und dann wieder zur Psychotherapie. Im Prinzip ist es so weit auseinander und doch so nah beieinander. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Ja, und wie ich vorher auch schon gesagt habe, ich fand es auch sehr faszinierend, Ihre Musikliste, Ihre Musikwünsche. Und Bettina, da gehen wir gleich mal weiter. Ja, wir sind wieder zurück bei Ihrem Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, heute mit unserem Gast Karin Vollert. Frau Vollert, wir haben uns schon ein bisschen unterhalten über Ihr Leben, wenn ich das so sagen darf. Kommen Sie aus einer künstlerischen Familie?
Nein, obwohl, vielleicht. Also mein Vater, der hat Zugposaune gespielt, also Musik. Aha. Musik war Musik in der Familie, also so Stadtkapelle, okay, oder Oper. Und meine Mutter war eher kreativ, aber nicht malerisch unterwegs.
Also man kann aber schon so ein bisschen sagen, aus der Familie raus sind die Wurzeln vielleicht auch für ihren Werdegang entsprungen, so ganz zarte Pflänzlein.
Ja, durchaus. Also ja, ich denke, die Kreativität, die habe ich schon von meiner Mutter mitbekommen.
Toll. Wir sind ja hier im Radio und Radio beschäftigt sich ja mit Musik. Was bedeutet Ihnen Musik? Was kann Ihnen Musik geben oder was spricht Musik Sie an?
Musik spricht mich sehr an und das ist schon, da kommen schon die Gefühle hoch. So. Also ich spiele auch selber ein Instrument und kann mich da ein Stück weit abschalten.
Können Sie auch mit Musik Emotionen erzeugen? Emotionen nachempfinden? Also es ist ja oftmals so, jetzt gerade wenn die Adventszeit kommt, ist es ja für viele Menschen so, dass sie diese Zeit nicht mögen, weil sie das mit der Musik und mit negativen Erinnerungen in Verbindung bringen, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat oder wenn eine Trennung ist oder wenn eine Stimmung vorhanden ist, die jetzt nicht so positiv im Leben schlägt, dann verbindet man das oftmals mit dieser Weihnachts- oder mit der vorweihnachtlichen Zeit. Wie reagieren Sie auf Musik mit Emotionen? Holt Sie das ein?
Nein, das holt mich nicht ein, sondern das berührt mich und das ist für mich angenehm.
Also es beflügelt Sie auch?
Ja.
Prima, toll. Ja, ich hab mir mal was rausgeschrieben gehabt und zwar, tief im Menschen schlummern jene Kräfte, die in ihm in Erstaunen versetzen würden, die zu besitzen er sich nie erträumen hätte, Kräfte, die sein Leben völlig verändern könnten, wenn sie geweckt und genützt werden. Ein Zitat von Oris Martin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der in seinen Werken die Prinzipien und Gesetze für ein erfolgreiches, glückliches Leben beschreibt, die er sich durch eigene Erfahrung und den Kontakt zu großen Persönlichkeiten seiner Zeit erworben hat. Schlummert in jedem Menschen diese Kräfte?
Das ist jetzt schon eine recht weitgehende Frage.
Ja, also ich habe gesagt, sie sind so vielseitig. Ja, und diese Vielseitigkeit ist aber für mich so abgegrenzt, ja. Also dieser Bereich der Psychotherapie und dieser Bereich der Malerei ist für mich im Prinzip, oder ich habe das auch bei Ihnen nachgelesen, dass Sie diese Bereiche gern trennen möchten voneinander, aber auf der anderen Seite fließen sie doch ineinander über.
Ja.
Und aus dem habe ich mir diesen Spruch jetzt hier rausgesucht und habe gedacht, also tief im Menschen schlummern Kräfte, was auf Papier zu bringen, malerisch auf Papier zu bringen, was er gar nicht gedacht hat, sich nie erträumt hat und ihn in Erstaunen setzt, dass er das jetzt auf Papier bringt.
Also das Therapeutische und das Malerische gehört schon zusammen. Nur möchte ich es gern getrennt haben, weil viele Leute sagen, ich kann ja nicht malen. Von daher möchte ich Therapie und Malen, was jetzt so meine Praxis betrifft, da möchte ich das gern schon trennen. Aber im Grunde ist es die Kreativität, die in jedem drin steckt.
Mhm. Ja, also im Prinzip kann jeder in Anführungszeichen irgendwas auf Papier bringen, wenn er sich denn trauen würde. Also jetzt nicht künstlerisch wertvoll, sondern...
Man kann sich übers Malen ausdrücken.
Ja.
Gibt es ja auch die Kunsttherapie und die expressive Malerei.
Mhm. Und wie haben Sie angefangen? Also was waren so Ihre ersten Werke? Wie sind Sie ans Malen rangegangen? Haben Sie gesagt, ich zeichne lieber? Oder weil Sie ja dann wieder von Ihrem Beruf herkommen? Oder sind Sie gleich mit dem Pinsel ans Werk gegangen?
Ich habe mich da der Akademie Ageten quasi anvertraut und die hat mit Pastellkreide angefangen.
Also haben Sie vorher schon vor der Akademie gemalt? Haben Sie da schon mal Versuche unternommen? Weil also ich würde mich jetzt nicht trauen, als ohne was zu können, da in die Akademie zu gehen und sagen, so jetzt zeig mir mal was, wie das geht.
Ich habe schon auch selber mal gemalt, aber das war alles so.
Mhm.
Ja.
Okay. Und Sie sind, das fand ich auch ganz interessant, dass Sie eigentlich auf Ihrem Nachhauseweg von Ihrer Firma in dieser Akademie, wie Sie es selber beschreiben, vorbeigefahren sind und darauf aufmerksam geworden sind und dann, wie Sie sagen, sich dieser Akademie dann hingegeben haben. Und wie kann man sich das vorstellen? Da geht man jetzt hin und sagt, hallo, ich möchte gern malen.
Ja, genau so war's.
Ja?
Also ich habe die Akademie Ageten jetzt nicht auf dem Weg kennengelernt, sondern ich habe die gezielt im Internet gesucht.
Mhm.
Und bin dann einfach dorthin und habe gesagt, hallo, kann ich hier mitmachen?
Mhm.
Genau,
so war es. Ich hatte da recherchiert, die sind ja auch außerhalb von Baden-Württemberg noch tätig. Ne? Da ist wohl auch nochmal eine Schule. Und es ist ja eine kleine Akademie, also es sind ja nicht sehr viele Studenten, sage ich jetzt mal, die dort malen.
Es ist eine private Akademie von einer Malerin, von der Relindis Ageten.
Mhm. Und wie geht man da ran? Also Sie kommen da hin und sagen, hallo, guten Tag, ich bin Karin Vollert und ich möchte jetzt gern bei Ihnen malen. Und wie kann man sich das vorstellen? Also Sie merken, ich bin totaler Laie. Ich kann sagen, das Bild ist schön und das gefällt mir, also schön für mich, ja. Oder ich kann sagen, es gefällt mir nicht, aber ich weiß nicht, wie man einen Stift halten muss, um da richtig zu zeichnen. Und wie wird man dann an das Thema herangeführt?
Also das Motiv, das wird nicht vorgegeben.
Mhm.
Man kann sich ein eigenes Thema suchen.
Mhm.
Mein Thema, das erste, das war eine Computermaus, eine Schirmherrschaft wollte ich malen.
Mhm.
Also so ein Wortspiel mit Bildschirm und PC-Maus. Und ja. Und die Frau Ageten hat mir dann selber gezeigt am Bild, wie es geht. Ja, die hat einen Stift genommen und hat dann mal gezeigt, und jetzt mach mal.
Ah, okay.
Und dann habe ich gemacht und dann ist die zu anderen und irgendwann kam sie bei mir wieder vorbei. Und dann hat sie mir gezeigt, ah ja, den Strich könnte man so und da ein bisschen gerader und da ein bisschen und so hat sie einem dann.
Aber wenn Sie sagen, ich finde es jetzt sehr interessant, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, eine Maus zu malen. Da kommt auch dann wieder, also ich würde jetzt einen Baum malen oder eine Blume oder so, ja, aber da kommt doch jetzt wieder Ihre technische Seite rein, wo Sie dann auf den Weg, ja, die Kollegen. Findet ihr das lustig, dass ich eine Blume malen kann, Bettina?
Ja, vor allen Dingen eine Blume. Normalerweise fängt man, glaube ich, mit einem Apfel an, oder? Oder bin ich da falsch informiert?
Ja doch, da war mal was, ja, mit Apfel.
Da war mal was.
Ja. Naja, der Apfel fällt nicht weit vom Baum oder so irgendwas, gell? Die Kurve kriegen wir dann auch wieder, ja. Aber da spielt doch dann schon wieder Ihr technisches Verständnis ein bisschen rein.
Nee, würde ich so gar nicht, nee. Und zwar habe ich die Computermaus, die habe ich in der Hand, aber ich bin ein sehr naturverbundener Mensch.
Mhm.
Und ich wollte die Mäuse lebendig machen, sozusagen.
Ah, okay. Das ist ja auch eine ganz schöne Sache.
Ich hab also versucht, die Technik mit der Natur zu verbinden.
Mhm. Ich habe ein Bild von Ihnen gesehen, beziehungsweise das hatten Sie mir freundlicherweise auch zugeschickt, und zwar das Bild Durchbruch. Und das ist auch für mich nicht als ungebildeter Analytiker zu symbolisieren. Eine Mauer öffnet sich und ich kann da hindurchsehen und somit habe ich einen Durchbruch geschaffen. Versuchen Sie mit Ihren Bildern, die Sie malen, ich habe einige dann auch im Internet recherchiert und geschaut, eine Symbolik auch darzustellen oder zu vermitteln?
Also das ist erst gegen später vom Malen so entstanden. Ich überlege mir das nicht vorher. Mhm. Oder manchmal schon, aber meistens überlege ich mir nicht vorher, was ich male, sondern ich male intuitiv drauf los und male so quasi die Gefühle da rein. Also ich habe da eine schwarze Rose. Mhm. Da kommen dann auch Tränen, die habe ich dann auch, das ist so was Trauriges. Dann habe ich eine andere Rose, die sprüht Lebensenergie. Also da habe ich das dann so versucht darzustellen.
Malen Sie in der Stille?
Ja.
Ja, in der absoluten Stille. Also nicht von Musik umrahmt oder irgendwelchen großen Außengeräuschen, sondern in der Stille für sich.
Sag mal, ich kann, ich kann überall malen. Das war jetzt vor 3 Tagen sogar im Bahnhof in Heilbronn. Aha. Das war ein Zufall, also das hat sich so ergeben. Und da schalte ich dann ab.
Toll. Ja, und wir schalten gerade mal unser Gespräch kurz ab und gehen weiter mit der Wunschliste. Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, heute mit unserem Gast Karin Vollert. Frau Vollert, ein sehr interessanter Mensch, muss ich immer wieder betonen. Also so vielschichtig, selten so strukturiert, so interessiert, auch für mich interessant. Ich möchte gern so ein paar Zitate von Ihnen aufgreifen und mich da vorarbeiten, um Ihre Stimmung, um Ihre Gedanken verstehen zu können und auch unseren Zuhörern vielleicht näher zu bringen. Wie finde ich meinen Kern, das Wesentliche? Sie sagen, man muss sich nicht die Symbolik erkennen, um zu malen. Man malt automatisch, symbolisch seine eigene Innenwelt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Oder wie kann ich das verstehen? Also die Symbolik muss ich nicht kennen, ja, aber ich mal automatisch symbolisch meine Innenwelt, also meine Stimmung, oder?
Ja, automatisch. Also man malt Teile von sich. Wenn ich mir ein Motiv aussuche, dann hat es ja auch schon was mit mir zu tun. Ob ich jetzt einen Kaktus malen will oder eine Orchidee, oder ein Baum oder eine Computermaus. Es hat mit einem selber zu tun. Also
was ich zum Beispiel, ich nehme jetzt gerade mal ein Blatt und drehe das um. Ich bin jetzt zum Beispiel so ein Zeichner, ich mache einen Baum. Ich bin so Baum, zack, 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 3 Striche. Das ist für mich ein Baum. So, ja, dann mache ich vielleicht da noch ein Blatt und oder ein Dings hin. Ein anderer malt jetzt eine Blume und verkünstelt sich dann und macht viele Kurven rein und macht vielleicht noch ein Blatt dazu und dann eine Wiese und eine Sonne und so. Ist das ein Ausdruck von einer momentanen Stimmung oder was könnte man da analysieren oder symbolisieren?
Also ich kann die Bilder ohne den Maler nicht analysieren. Ich kann meine eigenen analysieren, aber es hat mit Sicherheit mit demjenigen und seiner momentanen Stimmung zu tun.
Ist es Ihnen, wie soll ich sagen, Sie haben ja auch eine eigene Malschule, ja? Mhm. Ist es Ihnen auch wichtig, diese Bilder zu analysieren?
Nein, ist mir nicht wichtig. Nein.
Die Schüler, die zu Ihnen kommen, möchten die, dass diese Bilder analysiert werden?
Die Schüler, die zu mir ins Malen kommen, die wollen schöne Bilder malen. Mhm. Denen geht es dann nicht darum, ein Bild zu analysieren, sondern das sind Kinder, oft sind es Kinder, die, da sehen die Eltern ein Talent und das schicken sie dann zu mir zum Schönmalen. Und wenn das Kind dann irgendwas Symbolisches malt, was ich dann erkenne, dann behalte ich das für mich.
Okay. Ich habe mal ein ganz interessantes Erlebnis gehabt, und zwar, wir sind in eine neue Wohnung gezogen und waren gleichzeitig zu einer Vernissage eingeladen, und ich hatte dann ein Bild gesehen, das mir unheimlich gefallen hat, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das holen wir uns, das kaufen wir uns. Bin zu dem Künstler hingegangen, habe zu dem Künstler gesagt, wir möchten gern dieses Bild kaufen. Er sagt, wo wollen Sie das hinhängen? Haben wir gesagt, wir haben im Wohnzimmer über dem Tisch haben wir einen Platz und da möchten wir gern das hinhängen. Und dann sagt er, er verkauft mir das Bild nicht, sondern er möchte mich gern besuchen kommen und bringt noch 5 andere Bilder mit. Dann habe ich gesagt, ich wohne im 3. Stock. Das Bild hat ungefähr ein Ausmaß von 1,5 Meter auf 1,5 Meter. Und er kam dann wirklich und hat es hochgeschleppt. Also es war nicht ganz einfach. Und ich habe ein ganz anderes Bild gekauft als das, was ich mir in der Galerie ausgesucht habe. Ich fand es eine ganz interessante Sache, weil ich war mir so sicher, dass das Bild, was ich in der Galerie gesehen habe, absolut mein Geschmack ist. In meiner Wohnung war es überhaupt total unpassend. Und das hat dieser Maler gesehen, gespürt, oder ich weiß es nicht, was kann man daraus konstruieren, oder was ist da passiert zwischen dem Maler und mir?
Interessante Frage.
Ja.
Also der Maler, der hat ja auch aus seiner Intuition heraus das Bild gemalt. Und sie haben es angeschaut und es hat sie angesprochen.
Ja.
Also haben sie vermutlich ähnliche Gefühle in dem Moment gespürt wie der Maler beim Malen. Mhm. Und wenn sie jetzt das Bild, wenn ihnen das Bild gefällt, dann, ich weiß jetzt, ich kenne den Maler ja nicht, aber ich gehe davon aus, dass er dann gespürt hat, dass sie auf einer ähnlichen Wellenlänge sind und hatte noch andere Bilder, die er aus der gleichen Wellenlänge heraus gemalt hat, die dann vielleicht besser in ihre Wohnung passen.
Das ist schon interessant. Also das hat mich schon fasziniert einfach. Auch hat mich fasziniert und überrascht, dass ich wirklich was ganz anderes gekauft hatte. Ja, also, oder was jetzt in meiner Wohnung ist, ein ganz anderes. Schönes Bild, Bettina, gell? Am Esstisch.
Jetzt hast du mich ein bisschen... Das war jetzt ein Rottweil, auch hinterm... Ja, klar. Da finde ich es falsch zu sagen. Da bin ich mir gekommen.
Nee, aber das ist... Sie sagen auch, die Innenwelt kann durch gemalte Bilder dargestellt werden und gedeutet werden. Das hatten wir vorher schon angesprochen. Und ein Großteil der Leute sagt, ich kann nicht malen. Und somit ist der Zugang zum Unterbewusstsein in der Regel ungeeignet. Und somit ist dieser Zugang zum Unterbewussten in der Regel ungeeignet. Das heißt, wenn einer mit einer negativen Stimmung kommt und sagt, ich kann gar nicht malen, es geht gar nicht da, dann findet er den Zugang zu sich und zu seinem Unterbewusstsein nicht?
Nee, so habe ich es nicht gemeint.
Okay.
Ich habe eine Praxis für Psychotherapie und ich habe eine Malschule. Und die Leute, die zu mir in die Psychotherapie kommen, die malen nicht. Die Psychotherapie ist was anderes. Ich könnte mit denen malen, aber wenn jemand ein Problem hat, ein psychisches irgendwas, dann soll der da nicht malen müssen, weil sonst kommt er nicht.
Ich weiß es vom Umfeld, dass zum Beispiel in Winnenden ist ja auch eine Klinik, und da wird viel Wert drauf gelegt, dass dort gemalt wird, um, sag ich mal, diesen kranken Menschen vielleicht die Möglichkeit zu geben oder dem Therapeuten die Möglichkeit zu geben, zu sehen, was sich in ihm spiegelt, von der Farbgebung her zum Beispiel, wenn einer nur schwarz-weiß malt, nicht Farbe oder so. Warum ist in der Medizin, sage ich jetzt mal, oder in der Therapie, warum wird da viel Wert auf Malen gelegt? Oder meine Mutter war zum Beispiel im hohen Alter in der Reha. Meine Mutter ist absolut kein künstlerischer Mensch gewesen, aber sie wurde gezwungen, quasi in Anführungszeichen gezwungen zu malen. Und das hat ihr widerstrebt, aber auf einmal fing sie an zu malen und hat dann voller Stolz mir auch diese Bilder geschenkt und hat auch Wert darauf gelegt, dass ich die aufhänge. Also bedeutet das doch, dass das Malen irgendwie auch mit einer Therapie in Verbindung gebracht werden kann?
Ja, Malen, ich sehe Malen schon als Therapie. Also es ist vielschichtig. Ich kann, wenn ich jetzt ein schönes Bild male, habe ich Erfolgserlebnisse und kann es rumzeigen. Mensch, guck mal, das habe ich gemalt, so ein tolles Bild. Und ich kann auch gleichzeitig meditieren dabei. Also gibt es ja auch, wenn man immer das Gleiche oder so sauber ausarbeitet, dann kann man versinken in seiner Welt. Ausspannen, abschalten, sich ganz aufs Bild konzentrieren. Das machen auch viele. Und das Nächste ist halt, man kann es auch noch deuten. Man kann ein bisschen forschen, was habe ich denn da jetzt eigentlich gemalt? Warum möchte ich jetzt keinen Himmel malen mit strahlender Sonne, sondern lieber einen Himmel mit Wolken und Düsternis? Warum? Ja, also, oder anders, heute will man ein Herz malen und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Oder ein Löwen, der das Maul aufreißt. Oder einen friedlichen Löwen. Das ist jedes Mal eine andere Stimmung.
Früher gab es ja immer diese Papierschreibtischunterlagen und ich fand es immer faszinierend beim Telefonieren, was auf diese Unterlagen gezeichnet worden ist, alles Mögliche. Und da konnte man eigentlich auch so die Tagesverfassung fast ablesen von demjenigen, der diese Schreibtischunterlage hatte. Ich fand es immer sehr interessant. Ich habe mir das sehr gerne immer angeschaut, muss ich wirklich sagen.
Haben Sie da auf meiner Internetseite diese Zendalas entdeckt?
Nein, das habe ich gar nicht gesehen, nein.
Also das ist mir in meiner Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie begegnet. Das nennt sich Zentengel. Und das ist entstanden aus dem Kritzeln neben dem Telefonieren. Also das ist genau das, was Sie gerade beschreiben.
Ja.
Hat auch so was mit Konzentration und Meditation zu tun. Mhm. Und da gibt es jetzt so die Zentengel-Methode und damit kann man sich dann richtig konzentrieren und zentrieren, indem man da immer so Strichli und Pünktli so. Mhm.
Ja. Also wenn man so denkt, einfach malen ist malen, man weiß alles über malen, da ist eine Staffelei, da sind ein paar Farben und dann malt man drauf los, dem ist nicht so. Ne? Also wir hatten auch schon das große Glück, dass wir hier im Krankenhaus Vernissagen hatten von verschiedenen Künstlern und auch schon einige Maler da hatten. Und es war unheimlich interessant, von denen auch immer zu erfahren, wie sie an die Technik rangegangen sind und wie sie, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, Sie haben so eine tolle Wunschliste. Wir müssen unbedingt jetzt nochmal ein, zwei Titel davon spielen. Karin Vollert, unser Gast heute beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Frau Vollert, ja, wie gesagt, sehr interessant Ihr Leben, sehr interessant Ihre Arbeiten. Ich war natürlich auch auf der Homepage und Sie waren auch so freundlich und haben mir das eine und das andere Foto zukommen lassen von Ihren Bildern. In welche Richtung malen Sie, um das unseren Hörern auch vermitteln zu können? Ich hatte Porträtbilder gesehen, die fast an eine Fotografie mich erinnern ließen. So genau, so getreu fast. Also von Menschen wie von Tieren oder von Gegenständen.
Ja, also was sich durch alle meine Bilder durchzieht, ist ein dreidimensionaler Effekt. Und wenn ich abstrakt male, dann muss ein bisschen dreidimensional mit drin sein. Oder ein Mandala, es muss ein bisschen dreidimensional mit drin sein. Und es hat mich schon gleich von Anfang an bei der Akademie Ageten fasziniert, wie sie mit Farben eine Raumtiefe erzeugen kann. Mhm. dass zum Beispiel Blau in die Tiefe wirkt. Und man kann sich's vielleicht erklären, weil man die Urerfahrung vom Himmel hat. Der ist einfach weit weg und damit kann man Blau in die Tiefe wirken lassen. Und das Gegenstück dazu ist dann das Orange, das Feuer, das springt einen regelrecht an und ist heiß und das kommt einem entgegen. Und wenn man die beiden Farben nebeneinander malt, dann kommt einem, das ist dann fast so eine optische Täuschung, kommt einem das Orange entgegen und das Blau geht in die Tiefe. Hm. Und das gezielt einsetzen bei den Bildern, das ist so, ja, meine Leidenschaft, also das brauche ich.
Und diese Genauigkeit, also das 3D, das fand ich auch sehr interessant, weil man wirklich oftmals, also ich hatte zumindest jetzt im Internet die Schwierigkeit fast festzustellen, welches ein Foto ist und welches ein gemaltes Bild ist, weil es doch sehr, sehr genau ist. Das ist jetzt vielleicht eine Frage, die man Künstler nicht stellen soll, aber ich würde es trotzdem wissen, wie lange arbeiten Sie an so einem dreidimensionalen Porträt? Also da ist auf dem Internet so eine Frau, glaube ich, nur Mädchen zu sehen, das hat mich sehr fasziniert, dieses Foto oder dieses Bild. Wie lange braucht man das, um diese Schärfe, um diese Genauigkeit, um diese 3D-Darstellung zu erlangen?
Liegt auch ein bisschen an der Maltechnik. Mit Pastellkreide kriege ich das vielleicht in 30 Stunden hin. Mit Acryl brauche ich dann schätzungsweise das Doppelte. Und da habe ich eine spezielle Acrylmaltechnik, die von Altmeistertechniken in Öl abgeleitet wurde. Also eine Öl-Ei-Tempera-Mischtechnik auf Acryl übertragen.
Für mich böhmische Dörfer, ja. Aber ich kann es einfach nur sagen, das ist sehr faszinierend. Und wenn Sie mal die Zeit haben, dann gehen Sie auf die Homepage www.k-vollert.de. Wirklich wunderbar, tolle, tolle Bilder. Also hat mich sehr fasziniert.
Darf ich ganz kurz dazwischen? Wenn du mal wieder zu mir kommst, ja, dann schau dir mal bitte die Bilder an, wenn man nach oben geht.
Die sind von der Rebecca.
Ja, aber bei der Karin gemalt.
Ah, okay. Deswegen also nochmal ein neuer Bogen, der sich schlägt.
Ja,
also
genau.
Deine Tochter war bei Karin Vollert.
In der Malschule, ja.
In der Malschule.
Ja. Okay. Kennengelernt haben wir aber uns ganz woanders, im Karateverein.
Also jetzt
wird es schwierig.
Jetzt wird aus jetzt meinem Kreis wird jetzt ein Oval, weil es dehnt sich jetzt in eine andere Seite. Wie kommt Karate jetzt da dazu rein?
Karate, da haben wir uns kennengelernt, weil ihr Sohn hat auch Karate gemacht. Und da haben wir, oder der gleiche Trainer. Okay. Und da hing ein großes Bild von ihrem Sohn, vom Fabian. War, ich glaube, mit Gelbgurt. Oder?
Gelbgurt.
Und das fand meine Tochter dort mal so faszinierend. Und ja, sie wurde in der Schule auch ein bisschen gehänselt. Sie konnte schon eigentlich, ich weiß nicht, ich meine, für meine Begriffe hat sie gut gemalt. Ich weiß nicht, was du...
Doch, perfekt. Ich habe ja da noch ein Bild von ihr auf meiner Homepage, auf der Kinderseite.
Das Herz, gell?
Von deinem Vater habe ich auch ein Bild entdeckt.
Mein Vater?
Ja.
Mein Vater malt nicht.
Nicht dein Vater gemalt, sondern dein Vater gemalt. Also er...
Nein, das ist doch nicht mein Vater? Nein.
Aha. Der wurde gemalt.
Mein Vater nicht.
Aber nicht von mir.
Nee. Also Rebecca auch nicht. Rebecca hat Mama mal gemalt bei dir, also meine Mutter. Also die Ehefrau von meinem Mann. Und, nee, ich glaube, du verwechselst da was. Ich meine der Karle vielleicht, dein Nachbar.
Der Karle?
Das sah aus wie dein Vater.
Nee, ich glaube, es ist der Nachbar von ihr.
Das okay.
Der kann sein, dass sie vielleicht ein bisschen ähnlich
ist. Jetzt bringe die Familie ganz durcheinander.
Aber wieso? Also jetzt wird es ein bisschen gefährlich.
Gut.
Und da haben wir uns dann kennengelernt und Rebecca, wie gesagt, die wurde in der Schule ein bisschen gehänselt und dann haben wir sie... sind wir so ins Gespräch gekommen und dann hat sie gesagt, dass sie eine Malschule hat. Und dann habe ich gedacht, ja, dann sind wir mal danach. Und das hat ihr ganz gut getan, muss ich sagen. Und da ging sie auch sehr gerne. Dann wurde es in der Schule nicht schlechter, aber es wurde mehr in der Schule. Und dann haben wir so beschlossen, wir mussten ein bisschen was kürzen, so vom Und dann haben wir die Malschule ein bisschen gekürzt und dann hat aber Rebecca rebelliert und hat gesagt, er muss sie wieder hin. Das ist einfach für Entspannung und das zum Runterkommen und auch die Atmosphäre. Wie soll ich sagen? Die anderen Kinder, wo auch gemalt haben, die haben sich dann ausgetauscht. Es waren natürlich auch nicht bloß Kinder, es gibt auch für Erwachsene, weil Rebecca war dann nachher in der Erwachsenengruppe und da hat sie sich auch sehr wohl gefühlt. Sie würde heute noch kommen, muss ich sagen, aber mit der Uni ist halt ein bisschen schwierig vom ganzen Ding her. Aber sie hat jetzt auch viel, sie muss jetzt auch viel zeichnen und malen in der Uni, weil sie hat eigentlich den künstlerischen Teil hat sie eingeschlagen, in Anführungsstrichen. Sie hat Kommunikationsdesign studiert sie. Also es ist dabei geblieben, sozusagen. Mhm. Jetzt haben mich aber genug, wir wollen ja nicht von meiner hören, sondern von der Karin.
Doch, ist doch, ich ist doch jetzt interessant, sagen, aber es ist doch auch...
Dass du nächstes Mal bei uns ein bisschen guckst, dann kannst du, dann weißt du schon was.
Genau, auf dem Weg in die Sauna.
Ja, sozusagen, Infrarotkabine bitte.
Okay, ja... aber das ist ja auch interessant, so wie die Bettina sagt, dass Kindern, die ein Problem haben, dieses Problem genommen wird oder sie an die Hand genommen werden durch Malen oder durch die künstlerische Tätigkeit, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
Ja, kann man durchaus, das? Kann man so sagen, ja. Also ja. Es, im Moment kommen zu mir Kinder, wo ich einen Eindruck habe, die brauchen das.
Und was bewirkt das Malen dann? Kommen sie runter? Finden sie sich? Suchen sie den Kontakt in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft?
Kann ich so im Einzelnen nicht sagen.
Nicht sagen? Nee,
also da zieht vielleicht jedes Kind, jeder Erwachsene für sich selber das raus, mhm. was er braucht.
Und was darf man das sagen? Ich weiß nicht, in der heutigen datengeschützten Zeit, darf man sagen, was dann diese Kinder malen, was sie auf Papier bringen, für Motive und was für Farben sie verwenden? Also ich versuche so ein bisschen, ja, so die Psyche des Menschen interessiert mich unheimlich. Und kann man das dann so auf Papier bringen oder bringen die Kinder das rüber?
Muss ich gerade mal durch mein durchscannen, was die Kinder so zeichnen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das so eins zu eins zu übernehmen ist, zum Beispiel wenn man Tatort schaut und da hat ein Kind dann einen Mord miterlebt und dann setzt man das Kind hin und es fängt dann an zu zeichnen und die Strichmännchen und aus den Strichmännchen kann man dann den Tathergang analysieren. Das ist jetzt natürlich sehr banal in so einem Film, aber ich könnte mir doch vorstellen, dass man es so fast ein bisschen adoptieren kann und dann in so eine Malgruppe mit Kindern, die vielleicht in einer Problemphase stecken und da einsetzen kann. Also dass die Kinder quasi, wie sie sagen, aus dem Unterbewusstsein kommt es raus, dass sie es aus dem Unterbewusstsein dann malen.
Mhm. Ja, ich denke. Also oft spielen auch die Eltern noch eine Rolle mit, die dann Erwartungen haben an die Kinder. Weil die bezahlen ja dann dafür, dass die besser malen lernen. In dem Fall ist dann vielleicht nicht mehr so klar erkennbar. Mhm. Gut erkennbar ist es bei einer Kunst-AG, die bei mir kommt, die zu mir kommt. Also ich bin da nicht weit weg von der Schule. Und da kommt so eine Gruppe von Mädchen zwischen 13 und 15 zu mir in die Kunst AG. Und denen überlasse ich mal, was wollen die malen. Und die malen wirklich ihre Gefühle. Mhm. Also sehr eindrücklich war ein Datum. Und es war dann halt der Freund, weil, als die sich kennengelernt haben. Das haben die anderen dann auch alle nachgemalt. Mit ihrem Datum oder das Geburtsdatum vom Hund. Und eine hat einen Baum gemacht mit polarisierten Gefühlen. Auf der linken Seite ein Mädchen an der Schaukel, auf der rechten Seite ein Junge auf einer Schaukel. Links waren die warmen Farben, orange, gelb, rötlich. Und auf der jungen Seite waren dann die kalten Farben, blau, grün und so in die Richtung. Und wenn man davon ausgeht, dass man immer sich selber malt, dann hat sie da ihre polarisierten Gefühle gemalt, ihre eigenen.
Ja, wir haben jetzt so viel über die Malschule und so erzählt. Also eigentlich sind wir ja stehen geblieben von Alcatel-Weil im Dorf über die Akademie in Kornwestheim. Und das hat sie dann, wie sie mir auch schon in einem Vorinterview mitgeteilt haben, hat sie dazu bewogen, beziehungsweise im Nachhinein betrachtet, sagen sie, hat sich gleich zwei Weichen für ihre weitere berufliche Laufbahn gestellt.
Die Ageden, die Frau Ageden.
Ja, die Frau Ageden. Ja. Und von da an hat sich ihr Leben, sag ich mal so 2005, auf einen anderen Weg begeben.
Nee, war noch ein bisschen später.
War noch später, aber Sie haben 2005, haben Sie auf jeden Fall Ihre Malschule dann gegründet.
Da habe ich die Malschule gegründet, bin aber weiterhin noch zur Frau Ageden in die Schule gegangen. Ja.
Und da in dieser Malschule, die Sie in Laufen am Neckar betreiben, ist das richtig so? Ja. Da haben Sie Malgruppen für Erwachsene und Kinder. Und sie organisieren auch Schülerausstellungen.
Das hatte ich organisiert früher, aber jetzt ist es so, dass die Banken keine Ausstellungen mehr machen. Also es wird jetzt ein bisschen schwieriger.
Okay. Also in diese Malschule, die Sie betreiben, da unterrichten Sie oder da können zu Ihnen Kinder, Jugendliche genauso wie Erwachsene kommen. Und in Ihrem Flyer, den ich gerade vorliegen habe, da steht drauf, malen tut der Seele gut, abschalten, entspannen, kreativ sein, nach eigenem Gefühl und Anspruch ausprobieren und experimentieren. Mhm. Wie viele Schüler haben Sie? Oder wie kann man so der Durchschnitt ungefähr?
Ja, im Moment habe ich so im Schnitt 20 Kinder.
Ui, das ist aber auch eine Herausforderung.
Die kommen aber jetzt auch teilweise nur zweiwöchentlich.
Ja.
Und Erwachsene 5 oder 6.
Und die nehmen dann ihre Werke mit nach Hause oder können sie, also Sie sagten ja, leider machen die Banken keine Ausstellungen mehr, aber gibt es da irgendwie Möglichkeiten, wo man das dann ausstellen kann oder leider nicht mehr in der heutigen Zeit wahrscheinlich?
Habe ich im Moment noch nichts als Schülerausstellung angedacht.
Also das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, ich so im Krankenhaus oder so.
Hier in Bietigheim, das wäre nicht schlecht, wenn man da mal...
Weil da, wie gesagt, die zwei Damen, die das gemacht haben, die sind leider nicht mehr da und die Vernissagen finden immer statt und der Arzt auf dieser Station, der ist da sehr zugetan und vielleicht kann man ja dann irgendwann mal diese Bilder da besichtigen, das wäre bestimmt eine Bereicherung.
Ja, Bilder von den Kindern, ja.
Genau. Jetzt müssen wir wieder einen Bogen schlagen, einen weiten Bogen. Und das ist die dritte Station von Karin Vollert. Denn Karin Vollert ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Zwei Seelen wohnen, in meiner Brust. Weit hergeholt, ne? Um den Goethe mal den Faust zu strapazieren.
Haben Sie das auch recherchiert?
Das war noch so ein bisschen.
Habe ich ja nicht Ihnen.
Nein, das war so noch ein bisschen mal so in weiter Ferne der Schule hängen geblieben. Also Sie sind auch Psychotherapeutin mit. Oder Sie, wie kann ich das benennen? Psychotherapie mit Kreativität und Fantasie?
Man könnte es trennen. Also ich habe wie eigentlich jeder persönliche Erfahrungen, Lebensumstände hinter mir. Und ich bin... vom Technischen her jemand, der dem Ganzen gern auf den Grund geht, der analysiert. Und dann wollte ich halt mal wissen, warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten? Warum gibt es so Probleme in der Welt? Warum bringt sich jemand um? Wie ja, wie geht es? So ein bisschen dahinter blicken. Mhm. Und mit auch einen Grund, mir selber zu helfen.
Inwiefern?
Ja, einfach um stabiler dazustehen, um zielstrebiger, glücklicher, gesünder zu leben. Mhm. Und ja, ich war der Meinung, wenn man psychisch gesund ist, dann hat man eigentlich so gut wie alles in der Tasche. Es mhm. gibt ja die Psychosomatik, dass man krank wird, weil die Psyche krank ist. Und, mhm. und dann habe ich gedacht, na gut, also selber Psychotherapie lernen, selber das, dann...
Das bedeutet also, dass Sie dann quasi nochmal eine Ausbildung machen mussten.
Ja. Ja, und das wurde mir schon als Kind beigebracht. Mädle lernen.
Ich kenne es nur, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, lernst du.
Mädle lernen, dass dir's besser geht wie mir. Mhm. Lern du bloß. Also, mhm. das ist halt bis heute noch. Muss ich meiner Mutter noch danken im Nachhinein, ja.
Wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht?
In der Paracelsus-Schule in Heilbronn. Mhm. Da war so die Grundausbildung für den Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Und die Zulassung dann vom Gesundheitsamt Heilbronn. Und dann ging es weiter. Damit hatte ich ja erstmal nur eine Zulassung, aber man braucht ja auch ein Therapieverfahren. Wie, was mache ich denn jetzt? Mhm. Weil dort lernt man eher Theorie, die Krankheitsbilder mhm. und was es für Methoden gibt. Aber die Methode an sich, die muss man dann extra nochmal lernen.
Aber ich habe auch nachrecherchiert, dass diese Berufsbilder vom Heilpraktiker, Psychotherapie, also dass die sich auch ein bisschen unterscheiden bzw. begrenzter sind. Nach bestandener Überprüfung beim Gesundheitsamt dürfen Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie in eigenen Praxisen psychotherapeutisch tätig werden, während Psychotherapeuten nur sozialrechtlich anerkannte Verfahren anwenden dürfen, hat der Heilpraktiker für Psychotherapie Therapiefreiheit. Was bedeutet Therapiefreiheit? Warum ist es bei dem einen eingeschränkt und bei dem anderen ist Therapiefreiheit?
Ja, das liegt ja an unserer Krankenkasse, ah. weil es gibt Therapieverfahren, die sind von den Krankenkassen anerkannt, die werden dann bezahlt. Mhm. Und da gibt es halt nur ein paar Stück und die anderen, die muss man dann privat bezahlen.
Ah ja, das bedeutet also, wenn man zu Ihnen in Ihre Praxis kommt, dann ist es eine private Leistung.
Ja.
Also das bedeutet, dass man das will. Also in der Regel, wenn ich was bezahle, dann will ich das auch haben. Darf man so indiskret sein und fragen, was für Menschen zu Ihnen in die Praxis kommen? Oder nein, nicht was für Menschen, das interessiert mich jetzt nicht so, sondern mit was für einem Krankheitsbild, wenn ich das mal so umfassen darf, die Menschen zu Ihnen kommen und was erwarten die Menschen von Ihnen? Oder mit welcher Hoffnung und Erwartung kommen sie zu Ihnen?
Hm. Kann ich gar nicht eingrenzen. Also was ich feststelle, sind relativ junge Leute. Mhm. Also mit welchen Problemen, das kann ich so gar nicht in einem Satz fassen, also Lebensprobleme.
Lebensprobleme auf jeden Fall, ja.
Es sind Lebensprobleme, Lebenskrisen. Und da versprechen die sich, dass sie da rausfinden, dass sie wieder Energie haben. Oder dass ihre Probleme... Es gibt auch welche, die sehen Probleme auf sie zukommen und wollen da nicht hin. Aber sie merken... So eine Tendenz, so wenn jemand irgendwie Zwangshandlungen hat, dann merkt er ja, wenn das weiter so geht, dann renne ich gegen Wand und die wollen dann vorbeugend, dass um das Schlimme abzuwenden.
Ja, ich meinte das, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Behandlung von der Kasse bezahlt bekomme, dann gehe ich dahin, in Anführungszeichen. Wenn ich jetzt eine eigene Leistung dafür erbringen muss, dann will ich diese Leistung haben. Dann gehe ich gezielt mit einem Wunsch dorthin, dass mir in irgendeiner Art und Weise geholfen wird. Wie kann ich diese Therapie mit Kreativität und Fantasie verbinden? Da fehlt mir noch so ein bisschen die Brücke dazu. Also ich habe das auch schon gesehen oder ich habe das auch schon mal miterlebt, so eine Therapie, aber jetzt mit dem Ausdruck Kreativität und Fantasie, das fügt sich für mich jetzt im Moment nicht zusammen.
Mhm. Ja, ich habe verschiedene Therapieverfahren gelernt und eins davon, das fasziniert mich und da bin ich auch von überzeugt und das ist von den Kassen nicht zugelassen, das ist das innere Familiensystem, IFS. Mhm. Und
Es jetzt ist aber ein gewagtes Thema. Also ich habe mich da auch ein bisschen damit beschäftigt und ich weiß von einer Freundin, die so eine Familienaufstellung mal beigewohnt hat, die gebrochen da rausging.
Es ist nicht die Familienaufstellung, das ist das äußere Familiensystem. Mhm. Ich meine das innere Familiensystem, mhm, das IFS.
Okay, also das innere. Gibt's Unterschiede? Okay.
Ja, es hat also mit Familienaufstellung insofern nichts zu tun, nur dass dieses innere Familiensystem von einem Psychotherapeuten entwickelt wurde, der das äußere Familiensystem angewendet hat. Also aus dem Äußeren hat er dann das innere Familiensystem, mhm, entwickelt. Mhm.
Begleitet Sie oder könnten Sie sich vorstellen, dass in so einem Therapieverfahren auch Musik irgendwie eingesetzt wird oder dass man gerade diese Fantasie mit der Musik verbindet?
In dem Fall eher vielleicht zum Beginn, dass man in so eine Art als Meditation vielleicht, mhm, zum Beginn. Mhm. So wie jetzt die Musik, die hier im Hintergrund immer läuft, die ein bisschen ruhig macht. Mhm. Und in so einer ruhigeren Stimmung lässt sich's besser Therapiegespräche führen, mhm, wie gleich, ja, so aufgewühlt.
Mhm. Ja, wir sind jetzt gerade auch beim ganz schweren Thema und dann schauen wir mal, was Bettina uns aus der Wunschliste von Karin Vollert noch kredenzen kann. Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, heute mit Karin Vollert als Gast bei uns hier im Sendestudio. Frau Vollert, wir haben einfach zu wenig Zeit, um das ganze Spektrum Ihres Schaffens zu analysieren. Sie müssen einfach nochmal kommen und vor allen Dingen auch wegen dieser tollen Musiktitel. Ja. Also mir macht es unheimlich Spaß und ich könnte ewig weiterfragen. Ja, wir sind über Ihren beruflichen Werdegang, über die Akademie, in der Sie das Malen begonnen haben, über Ihre Malschule sind wir dann zum Ihrer Tätigkeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie gekommen. Mittlerweile sind psychische Störungen ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Immer mehr Menschen leiden unter psychischen Beeinträchtigungen und lassen sich da auch gern professionell behandeln. Sie sagen, wir stellen uns vor, dass das Problem ein Persönlichkeitsteil verursacht. Also nur ein Teil macht das Problem, nicht die Person im Ganzen. Denn ein anderer Teil will ja das Problem loswerden. Aha. Wie kann ich das verstehen?
Also zwei Seelen schlagen auch in meiner Brust.
So genau.
Das ist aber eine ganze zankende Menge. Mhm. Also das ist das innere Familiensystem. Das ist so ein Vorstellungsmodell, dass wir viele verschiedene Persönlichkeitsanteile in uns haben, wie zum Beispiel der innere Schweinehund oder der innere Kritiker, ein inneres Kind, und so hat jeder so seine eigenen. Ich habe jetzt noch einen Maler, ich habe einen Mathematiker, ich habe einen Therapeutenteil. Genau. Und ja.
Und die zwei kämpfen quasi gegeneinander?
Nee, da übernimmt je nach Situation immer ein Teil die Situation. Oft. Oft so, dass es nicht kontrollierbar ist. Mhm. Wenn man einen Wutausbruch kriegt, dann hat man das nicht immer unter Kontrolle. Mhm. Da habe ich jetzt gerade mit Kindern so ein Thema, und da gibt es auch ein interessantes Buch, Willi und sein Wüterich. Mhm. Also gerade für Kinder, die in der Schule so mal schlägern, draufhauen, und hinterher tut es ein Leid. Mhm. So, wie geht man jetzt mit diesem Wüterich um? Ja.
Sie sagen auch, wie in einer realen Familie kann man mit diesen Persönlichkeitsteilen des inneren Familiensystems reden.
Ja, genau.
Also man kann die ansprechen.
Man kann die ansprechen, ja. Es sind, im Grund ist jeder Teil, nicht jeder, aber sagen wir mal, ein Großteil sind Beschützer. Also wenn jetzt so ein Wüterich auftaucht, dann will der uns, da will er den beschützen. Als Schutzfunktionen. Mhm. Wie war jetzt die Frage nochmal?
also man kann diese Teile, also diesen einen Negativteil kann man fragen, befragen, an den kann man...
Mit denen kann man reden.
Mit denen kann man reden, ja.
Ja.
Und Sie haben ja ein spezielles Therapieverfahren nach dem IFS-Prinzip.
Ja, da gibt es so spezielle Fragen, die man dann auch diesen Teilen dann stellen kann. Mhm. Und verstehen. Du, ich spüre dich, wie kommst du dazu, was ist denn deine Aufgabe bei mir, was hast du für eine positive Absicht für mich? Und dann kriegt man auch Antworten. Mhm. Also wenn man sich den vorstellt, wie sieht denn der Teil aus, mein Wüterich, wie sieht denn der aus? Und es läuft in der Fantasie dann ab. Und das ist jetzt das Kreative, da haben wir jetzt den Bogen. Mhm. Ich kann das in der Therapie führen, kann ich dann sagen, ja, könntest deinem Wüterich vielleicht mal... Könntest du mal fragen, wie alt das er meint, dass du bist? Und könnte man auch noch fragen, könntest du deinen Wüterich vielleicht mal fragen, was er Gutes für dich da im Sinn hat? Und so kann man dann ja, mhm, entsprechend so einem, fast wie ein Fragenkatalog, kann man dann mit dem Wüterich reden, und wenn der mit sich reden lässt, wenn er anfängt, Vertrauen zu bekommen, kann man dem auch mal die Realität erklären. Du, das ist heute nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Meinst du, wir könntet jetzt mal ein bisschen was anders tun, als immer draufhauen? Mhm. Und dann lässt er mit sich reden, dann lässt er sich da möglicherweise drauf ein.
Ja, sehr interessant. Ja, wie gesagt, die Zeit läuft uns leider davon, Sie müssen unbedingt nochmal kommen. Das Thema ist so weit gefächert. Jetzt versuche ich nochmal schnell einen Bogen zu schlagen. Und zwar den Bogen, den Sie eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, so nicht wollen, Heilpraktikerin zu Ihrer Malschule. Sie wollen das gern getrennt haben. Mhm. In der Recherche und in dem Gespräch jetzt auch mit Ihnen finde ich trotzdem, sage ich mal, keine Berg- und Talfahrt, sondern so, nur so kleine Wellen drin, aber eine sehr gerade. Also für mich hat sich das alles verbunden miteinander und es gibt für mich auch eine Logik. Und was ich jetzt auch noch ganz interessant finde, ist Ihr Hobby, weil das passt zum Schluss wirklich für mich auch wieder von ihrem beruflichen Tätigkeit, von dieser Struktur in Ihrer Person, von dieser Gradlinigkeit. Führen Sie ein Tagebuch über Orchideen?
Nein, ich mache Excel-Diagramme.
Excel-Diagramme.
Und früher hat sie Kaktus gesammelt.
Also
hat
für
ein
mich
Glashaus
ist
gehabt mit lauter verschiedenen Kaktus.
Da habe ich aber noch keine Blütediagramme erstellt.
Aber für mich ist das quasi ein Tagebuch von diesen Blumen. Erzählen Sie doch mal darüber. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also die Orchideen, die sind mir quasi zugeflogen. Meine Mutter hatte viele. Und als sie dann ins Pflegeheim kam, da habe ich ihre Orchideen übernommen. Und mit meiner Tante war es ähnlich. Und dann habe ich da so eine Orchideensammlung über, ja, sagen wir mal, 32 Orchideen.
Ui, das ist nicht wenig.
Und irgendwann habe ich angefangen, die Blüten zu zählen. Und habe dann Excel-Diagramme erstellt, für jede Orchidee ein eigenes, so über so ein Zeitdiagramm, wann wie viele Blüten da sind. Und das sollen natürlich immer mehr werden, immer mehr Blüten. Und da braucht es natürlich eine gute Pflege, dass die Wurzeln gut sind, dass kein Ungeziefer dran ist, richtiger Wasserhaushalt.
Eine Zwischenfrage, wie viele Stunden hat Ihr Tag?
Ich mache das dann als Ausgleich zu dem ganzen psychischen. Okay. Da brauche ich noch mal ein bisschen Logik.
Okay.
Ich kann Steinfrieder zu der Karin schicken. Der hat, glaube ich, so viel ich weiß. Auch Orchideen, oder?
Ja, ja.
Ach, du hast ein paar aussortiert, ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja. Also ich finde schon allein, dass man auf die Idee kommt, das finde ich schon grandios. Also ich bin jetzt kein Fan von Orchideen, ganz und gar nicht. Wenn man da liebt sind, die stehen da überall rum, aber nicht in meiner Reichweite, weil ich kann sie auch, das merken die, ich mag sie nicht und sie mögen mich nicht. Das merkt man. Er bringt sie zum Blühen, aber wie kommt man auf die Idee, Orchideen zu beobachten und stellt an sich die Herausforderung, dass sie noch mehr Blüten erzeugen müssen, sollen. Wie sind Sie, also Sie sind eigentlich, dass die Orchideen bei Ihnen eingezogen sind, das war der Ursprung, oder?
Also vielleicht kann man das jetzt wieder mit dem Leben bezeichnen, glücklicher werden. Wenn die Orchidee sich richtig wohlfühlt, dann blüht die auch, das ist wie beim Mensch. Psychisch gesund, dann strahlt man. Und genauso mit den Orchideen.
Das passt wunderbar zu der Psychotherapie und das passt auch wunderbar zum Malen. Und dann kommt Ihr beruflicher Werdegang. Jetzt fangen wir an, wir zählen, wir machen ein Diagramm. Diese Logik, wie verhält sich diese Orchidee?
Ja, das hängt jetzt mit der Messtechnik aus dem Feinwerktechnik zusammen. Also da war der Schwerpunkt bei mir Messtechnik. Und ich muss alles irgendwie messen, auch beim Jogging-Diagramm, also Jogging mache ich Diagramm, mit dem Gewicht mache ich ein Diagramm, mit allem, was ich irgendwie greifen kann, mache ich ein Diagramm, um das greifbar zu haben. Ja, wie verändert sich's denn? Und ja.
Also man kann sich das so vorstellen, also wie gesagt, für mich habe ich das so in meinem Kopf als Tagebuch beschrieben und habe gesagt, okay, in diesem Jahr hat die Orchidee so und so viele Blätter und im nächsten Jahr hat sie, wenn sie um die Weihnachtszeit wieder blüht oder im Winter blüht, hat sie dann mehr Blätter oder
Blüten. Ja. Sollte sie haben, und wenn sie das nicht hat, dann geht es ihr nicht gut. Dann muss ich gucken, muss ich sie mal umtopfen, dann hat sie irgendein Problem oder hat sie irgendwas. Oder ein anderes Fenster hinstellen.
Da können wir doch auch noch eine Schule aufmachen, oder? Das wäre doch auch noch mal ein ganz neues Frau Vollert, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war so wahnsinnig interessant. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn Sie irgendwann mal, wenn Ihr Tag dann vielleicht mal 48 oder was weiß ich wie viele Stunden hat, wenn Sie da nochmal 2 Stunden für uns hätten und nochmal vorbeikommen würden, würden wir uns riesig freuen. Ganz herzlichen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht, Sie interviewen zu dürfen. Und ich hoffe, Sie haben sich bei uns ein bisschen wohl gefühlt.
Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Möglichkeit, hier auch sprechen zu dürfen. Das tut mir auch gut, wenn ich ein bisschen was über mich erzählen darf. Ja, und mir hat es auch Spaß gemacht, da die Fragen zu beantworten.
Ja. Ja, und wie gesagt, ich würde gerne nochmal Ihre Homepage durchgeben, www.k-vollert.de oder über Google. Sie suchen wirklich sehr interessante Homepage, sehr schöne Fotos, Bilder, muss man wirklich sagen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ja, danke.